Es gibt immer jemanden, der das Sagen hat. Die Anfänge der Welt wurden vom Chaos regiert, direkt abgelöst von Uranos, dem Titan Kronos und zuletzt unserem allseits bekannten Götterpapa, Zeus. Aber wer war dieser Zeus eigentlich? Und was verbirgt er wohl unter der nicht ganz so blütenreinen Weste? Folge 3: Big Papa is watching you. Seid gegrüßt, meine Freunde des Olymp, und herzlich willkommen zur nächsten Folge, Folge 3 von Tatort Olymp, dem etwas anderen True Crime Podcast. Und ich habe direkt zu Beginn dieser Folge schon die erste große Überraschung für euch. Denn nachdem ich bereits in der letzten Folge ein neues Format vorgestellt hatte, das war das mit den ganzen Beobachtungssachen von Göttern, habe ich diese Folge schon wieder ein neues Format. Und zwar das dritte. Ich denke, diese drei Formate, die wir dann haben, werden auf jeden Fall die häufigsten Formate sein, die ich so einbinden werde. Ich habe noch ein viertes geplant, aber das kommt auf jeden Fall wesentlich später, weil wir dafür einfach noch ein bisschen mehr Vorwissen brauchen, dass das richtig funktioniert. Aber zurück zu diesem Format. Ich möchte es euch natürlich kurz vorstellen, bevor ich euch einfach ins kalte Wasser werfe. Und zwar wollen wir sowas Ähnliches wie Kriminalakten erstellen von verschiedenen Göttern und Figuren. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe das in dieser Folge jetzt in Form eines Interviews aufgebaut, aber ich hoffe, dass ich auch noch andere, vielleicht bessere Möglichkeiten finde, das so umzusetzen, wie ich es mir vorgestellt habe. Punkt soll auf jeden Fall der sein: Ich möchte euch von den wichtigsten Göttern und Figuren der Mythologie, also gerade von denen, die einfach immer wieder auftauchen und über die wir einfach immer wieder reden werden und reden müssen, damit die Geschichten Sinn machen, zu eben diesen Göttern möchte ich euch die wichtigsten Merkmale präsentieren, Verbindungen zu verschiedenen anderen Göttern. Ich möchte euch die allerwichtigsten Kerngeschichten vorstellen, die die einzelnen Götter eben so ausmachen. Und dabei gar nicht zu viele Informationen einstreuen, weil es zu den Göttern in diesem Format einfach teilweise viel zu viele Geschichten gibt, dass man sie eben alle in den 30 Minuten, die ich so für die einzelnen Folgen angeplant habe, einbinden könnte. Das Format soll euch eben vor allem der Übersicht dienen, dass ihr so einen groben Überblick bekommt, was es da so für Protagonisten gibt innerhalb der griechischen Mythologie. Und es soll euch später dazu dienlich sein, was mit dem vierten Format anfangen zu können, das dann aber noch wesentlich später kommt. So viel vorneweg. Dann kommen wir auch schon direkt zum True Crime Part dieser Folge. Denn natürlich gibt es auch, neues Format hin oder her, in dieser Folge einige Verbrechen, über die wir sprechen wollen. Und diese Verbrechen sind eigentlich denen aus der letzten Folge ziemlich ähnlich, in so einem halbwegs ausgeglichenen Mix. Also ich glaube, das, was wir in der Theogonie an Verbrechen hatten, das kann keiner mehr toppen. Aber Zeus ist auf jeden Fall nah dran. An erster Stelle haben wir natürlich eine ganze Menge Betrug. Und ich weiß, das hätte jetzt keiner erwartet, wenn wir über Zeus sprechen wollen. Dann haben wir, und ich möchte einen riesengroßen Trommelwirbel, mal wieder zwei verspeiste Kinder. Ich weiß wirklich nicht, wie die Götter immer auf ihre Ideen kommen. Vor allem auf die Idee, einfach ihre Kinder zu essen. Aber auch Zeus ist auf diese Idee gekommen. Und dann haben wir eine Fast-Vergewaltigung. Wobei ich sagen würde, es hat auf jeden Fall eine starke Tendenz zu einer richtigen Vergewaltigung. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Gehen wir doch direkt über zum Thema. Und ich möchte auf jeden Fall erstmal anfangen mit ein paar kleinen Facts. So ein paar Randfakten zu Zeus. Das müssen wir natürlich einleiten mit der Frage, was wissen wir bereits über Zeus? Denn auch wenn dieser Podcast erst zwei Folgen alt ist und das hier die dritte Folge ist, haben wir doch schon einiges über Zeus erfahren. Und er ist bisher auch in jeder Folge aufgetaucht und das auch nicht nur als Randfigur. Deswegen, was wissen wir so? Zeus ist das jüngste Kind der Rhea mit dem Kronos. Also zwei Titanen, Kronos, damals der Herrscher, wir wissen es. Wir wissen auch, dass Kronos der erste Dudus war, der seine Kinder gegessen hat. Und wir wissen weiterhin noch, dass Rhea das nicht so geil fand, deswegen Zeus auf Kreta geboren hat, in einer Höhle. Das war, was ich eigentlich sagen wollte. Dort wurde Zeus auch großgezogen, Wir wissen, dass er dem Gegessenwerden von seinem Vater entkommen ist, da Rhea Kronos einen Stein anstatt des Kindes gegeben hat. Damit wissen wir eigentlich schon die ganze Geburtsgeschichte des Zeus. Außerdem hatten wir schon ganz kurz über die Titanomachie gesprochen, nämlich dass Zeus dann später mit Hilfe der Kyklopen und der Hekatoncheiren seinen Vater Kronos besiegt hat und all die anderen Titanen, sie in den Tartaros geworfen hat und damit die Herrschaft der olympischen Götter eingeleitet hat. Dann wissen wir, dass er offenbar in anderen Gestalten auftauchen kann. Also er ist ein Gestaltwandler. Das hat sich zum Beispiel in der letzten Folge gezeigt. Da ist er ja der Alkmene erschienen in der Gestalt ihres Ehegatten und hat mit ihr Herkules gezeugt. Oder Herakles. Und wir wissen, dass er der mächtigste und oberste olympische Gott ist. Und ich denke, damit hört das, zumindest das konkrete Wissen, das wir bisher über Zeus haben, auf. Aber es gibt über Zeus ja auch noch einiges anderes zu erzählen. Ich denke, das Allerwichtigste wäre, dass er als Gott oder sein Zuständigkeitsbereich, wenn man das so sagen kann, als Gott, ist auf jeden Fall der Himmel. Das wurde irgendwann zu Beginn der olympischen Herrschaft mal eingeteilt. Also das hat Zeus selbst eingeteilt. Und zwar hat er sich selbst den Himmel zugewiesen, er hat seinem Bruder Poseidon das Meer zugewiesen. Und er hat seinem anderen Bruder Hades die Unterwelt zugewiesen. Also das ist so die grobe Einteilung, die wir einfach immer in der griechischen Mythologie haben. Und Zeus herrscht eben über den Himmel. Außerdem ist er der Herrscher über Blitz und Donner. Und das findet sich ja auch wieder in den Geschichten von der Titanomachie. Da hatten wir ja schon gesagt, da hatte Zeus eben den Blitz und den Donner bekommen von den Kyklopen, die das ihm geschmiedet hatten. Und das hat er sich eben so beibehalten. Genau. Die Gattin des Zeus ist Hera. Hera ist die Göttin der Ehe und der Familie und zu der kommen wir auf jeden Fall später nochmal. Außerdem, das wissen wir tatsächlich auch schon, hat Zeus mehrere Geschwister, also all die anderen Kinder, die Kronos bekommen und dann kurzzeitig gegessen hatte. Das waren, wie ich gerade schon gesagt hatte, Poseidon und Hades, Hera, also seine Gattin, und Hestia und Demeter. Und neben seiner Gattin und den Geschwistern hat er auf jeden Fall eine Unzahl an Kindern. Und das sind eindeutig zu viele, um die jetzt hier alle aufzuzählen. Aber unter anderem sind das auch wichtige Gottheiten, also auch Gottheiten des Olymps, wie Athene, Hermes, Dionysos, Artemis und Apollon. Also eigentlich basically alle anderen olympischen Götter, neben seinen Geschwistern und Aphrodite. Wenn ich jetzt gerade keinen vergessen habe, aber nein, ich denke, ich habe an alle gedacht. Dann ist es ganz wichtig zu wissen, in der griechischen Mythologie hat jeder Gott so seine Symbole oder so bestimmte Gegenstände oder Tiere, die ihn ausmachen, also mit denen man ihn einfach direkt assoziiert. Zum Beispiel bei Athene relativ populär ist das die Eule. Ich denke, das ist so das populärste Beispiel. Für Zeus sind das auf jeden Fall der Adler und sein Herrscherblitz. Über den Herrscherblitz hatten wir schon gesprochen. Deswegen möchte ich euch ganz kurz die Geschichte erzählen, wie der Adler zu Zeus Symbol wurde. Und das ist eigentlich die Geschichte des kleinen Jungen Aethos oder Athos. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie man ihn spricht. Aethos wurde von Gaia selbst geboren und er war in den jungen Jahren des Zeus, also als der da auf Kreta aufgewachsen ist, ein Spielgefährte von eben Zeus. Und an der Stelle kommt Hera das erste Mal ins Spiel, in eben der Funktion, in der wir sie in der griechischen Mythologie nämlich immer wieder kennenlernen, und zwar in der Funktion der eifersüchtigen Ehefrau. Hera verwandelt jetzt nämlich Aethos in einen Adler, weil sie eifersüchtig ist und denkt, dass der kleine Junge ein Geliebter des Zeus gewesen sei. Und ich finde, an der Stelle sieht man auch ganz gut, dass die griechische Mythologie eigentlich nach heutiger Ansicht, was das angeht, relativ modern ist. Denn ich würde sagen, die Götter waren durchaus eigentlich alle sexuell nicht nur einseitig ausgerichtet. Also wir haben viele Götter, bei denen klar wird, dass sie ein bestimmtes Geschlecht bevorzugen. Aber so im Großen und Ganzen gehen die meisten Götter eigentlich so auf alles, was ihnen gerade in die Finger kommt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt immer positiv, Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, die Götter sind alle heterosexuell und alle Männer stehen nur auf Frauen und alle Frauen stehen nur auf Männer, sondern was Sexualität angeht, auf jeden Fall sehr, sehr breit gefächert. Finde ich eigentlich immer wieder interessant. Gerade weil ja danach, zeitlich gesehen danach, in verschiedensten Epochen noch wirklich seltsame Geschichten kamen darüber, dass Homosexualität irgendwie gefährlich sei oder eine Krankheit. Und das Grundgerüst, also ich meine, wir haben so viel aus der griechischen Mythologie mitgenommen in die heutige Zeit, aber das irgendwie nicht. Kann man sich jetzt Gedanken drüber machen. Zurück zu Aietos. Ähnlich wie ihm erging es übrigens auch anderen Jungen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Ganymed, der wurde dann später der Mundschenk der Götter. Also es gab da einfach unterschiedlichste Jungen, aber auch Frauen, die von Hera verwandelt wurden, weil es ihr nicht gepasst hat, dass Zeus eben mit anderen Menschen interagiert. Also ich stelle mir das Leben des Zeus, was das angeht, dementsprechend ziemlich einsam vor, weil Hera ihm ja praktisch durch alle zwischenmenschlichen Beziehungen einen Strich gemacht hat. Ja, nicht ganz schön. Ich finde, Eifersucht ist keine gute Eigenschaft. Nie. Richtig. Der Adler. Abschließend der Symbol des Zeus. Das Symbol des Zeus. Der Adler ist ja auch ein Symbol, den kennen wir auch heutzutage noch. Er ist nämlich häufiger noch als Symbol der Macht genutzt worden in der Geschichte. Zum Beispiel ist ja auch das Nationaltier Deutschlands ein Adler. Wir haben den Bundesadler auf unserer Flagge, wir haben ihn im Bundestag. Und kleiner Harry Potter-Einwurf, das Wappentier von Ravenclaw, also meinem Lieblingshaus, das Haus, dem ich angehörig bin, das hat zum Wappentier auf jeden Fall auch einen Adler. Das bedeutet, wir müssen auch voll mighty sein. Okay. Genug zu den Adlern. Und auch genug zu irgendwelchen seltsamen, zusammenhanglosen Fakten. Wir starten mit dem Interview. Ich habe mir das so vorgestellt, dass wir Zeus jetzt ein paar Fragen stellen können und uns direkt anhören, wie er darauf denn höchstpersönlich antworten würde. Dem vorgeschoben eine kurze optische Vorstellung meinerseits von Zeus. Ich stelle mir Zeus so richtig opamäßig vor tatsächlich. Also er ist groß, er ist ziemlich muskulös, was vermutlich verständlich ist, wenn man sich anschaut, dass er halt ein Gott ist und ziemlich viele Kriege geführt hat. Aber er hat auf jeden Fall für mich Spuren von Alter. Also für mich hat Zeus auch Falten, was eigentlich ganz untypisch ist in meiner Vorstellung von verschiedenen Göttern. Also zum Beispiel Poseidon oder Hades haben das für mich auch nicht. Das hat irgendwie nur Zeus. Also eigentlich ist er eher so ein Götteropa für mich. Dann hat er auf jeden Fall buschiges, grau-weißes Haar. Und mit buschig meine ich wirklich buschig. Also so Erfinder, Forscher, Klischee-mäßig buschig, so als hätte er eine Steckdose gelangt. Und außerdem so einen hübschen Weihnachtsmannbart. Ja, so stelle ich ihn mir vor. Außerdem stelle ich ihn mir so vor, dass er die meiste Zeit oberkörperfrei rumläuft und in Jogginghose. Und ich kann mich wirklich nicht sagen, wie sich dieses Bild bei mir eingeprägt hat. Allein der Gedanke, wie ich darauf gekommen bin, dass ein Gott in Jogginghose und oben ohne rumrennt. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe ihn mir einfach vom ersten Moment an so vorgestellt. Ihr müsst diese Vorstellung aber natürlich nicht adaptieren. Stellt euch Zeus einfach vor, wie ihr ihn euch vorstellen möchtet. Und damit huschen wir zu Frage Nummer 1. Frage Nummer 1 lautet folgendes: Als Göttervater hat man sicherlich viel zu tun und einen ganzen Haufen Verpflichtungen. Was sind so eure Verpflichtungen? Und darauf antwortet Zeus im Interview folgendes. Ja, natürlich, viele Verpflichtungen, sehr viele Pflichten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ja, als oberster und mächtiger Gott des Olympus ist es natürlich meine Aufgabe, aufzupassen. Ich muss darauf achten, dass im Rat alles seine Ordnung hat. Die anderen können sich ja schon mal ordentlich an die Gurgel gehen und ich bin da eher der ruhende Pol in der Mitte und schlichte Streits. Zum Beispiel, als es um den goldenen Apfel der Eris ging, habe ich entschieden, dass Paris entscheiden soll. Und als Persephone entführt wurde, habe ich entschieden, dass das Urteil der Muiren in dieser Sache gilt. Und abgesehen davon muss ich natürlich den Himmel als mein Herrschaftsgebiet überwachen, was ich tatsächlich mit großer Aufmerksamkeit tue. Und ich führe die Götter in den Krieg, wann immer ich Lust habe. Ich meine natürlich, wann immer ich die Notwendigkeit sehe. Das war die Antwort des Zeus. Ich denke, ich muss einige Punkte von diesem, ja, doch etwas sehr informativen Antwortteil noch ein bisschen näher erläutern. Und zwar vor allem zwei Geschichten, die da angeschnitten wurden. Und zwar meinte Zeus ja eben, dass es da zwei Streitfälle gibt, die er seiner Meinung nach geschlichtet hat. Nämlich einmal den Streit um den goldenen Apfel der Eris und den Streit um die Entführung Persephones. Wir haben schon gehört, dass er in beiden Situationen eigentlich die Entscheidung auf jemand anderen abgeschoben hat. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das genau kam. Beginnend mit der Geschichte um Paris und den goldenen Apfel. Da das eine ziemlich lange Geschichte ist, gerade so in der Folge, habe ich das wirklich nur kurz angeschnitten. Gleiches gilt übrigens für die Geschichte mit Persephone. Also auf jeden Fall zurück zu Paris. Alles beginnt damit, dass irgendwelche zwei random Dudes heiraten. Das waren irgendwelche Götter. Und es werden alle anderen Götter eingeladen. Die olympischen, die höheren, die niederen Götter. Alle außer Eris. Und Eris ist die Göttin der Zwietracht. Dieser Teil der Geschichte erinnert mich auf jeden Fall sehr intensiv an die Geschichte von Dornröschen und Maleficent. Also da war es ja auch so, dass die beiden, das Königspaar, die hatten ja Aurora bekommen, also die kleine Prinzessin, und dann hatten sie die guten Feen eingeladen, alle außer Maleficent, weil die eben die böse Fee war. Und ungefähr so muss es da auch gelaufen sein. Alle Götter wurden eingeladen, außer Eris, die Göttin der Zwietracht, weil die beiden bestimmt auf ihrer Hochzeit eben keinen Streit und eben keine Zwietracht wollten. Aber genauso wie Maleficent das in Dornröschen gemacht hat, macht das auch Eris. Sie ist nämlich beleidigt, taucht trotzdem auf der Hochzeit auf und macht das, was sie am allerbesten kann, nämlich Zwietracht streuen. Sie bringt jetzt einen goldenen Apfel und verkündet in großer Geste, dass dieser Apfel der schönsten Göttin gehören soll. Und natürlich fangen instant die Götter oder die Göttinnen in dem Fall, die sich zur schönsten Göttin berufen fühlen, an, um diesen Apfel zu streiten. Und das sind einmal Aphrodite, Hera und Athene. Die drei wollen jetzt, dass Zeus entscheidet, wer von ihnen den Apfel bekommen soll. Und da Zeus zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht so Lust hat, sich in die Angelegenheiten von drei streitenden Göttinnen einzumischen. Und diese Göttinnen sind ja auch noch seine Gattin und seine Lieblingstochter, also Hera und Athene. Aus diesem Grund legt er jedenfalls die Entscheidung einfach in die Hand eines Sterblichen, eines Menschen. Und zwar in die Hand von Paris. Paris war ein kleiner Trojaner. Und an der Stelle klingt also auch schon an, in welche Richtung diese Geschichte weitergeht. Das ist nämlich die Einführungsgeschichte des Trojanischen Kriegs. Das Ganze mit dem Apfel geht nämlich noch weiter. Paris trifft nämlich eine Entscheidung und er erhält dafür ein Geschenk, das auf der Welt ganz schön für Unruhe und Krieg sorgt. Aber ich möchte das, wie gesagt, nicht weiter ausführen. Der Zankapfel. Das ist ebenfalls ein Begriff für diesen goldenen Apfel, den Eris mit auf die Hochzeit gebracht hat. Und das ist ja tatsächlich heutzutage noch so ein Sprichwort, das man immer wieder nutzt. Also zum Beispiel, wenn sich zwei Geschwister immer um einen Ball streiten, dann ist der Ball so der Zankapfel der beiden. Also das kommt tatsächlich von dieser Geschichte der griechischen Mythologie. Die zweite Geschichte, die ich erklären wollte, war ja die Geschichte mit Persephone. Und die will ich noch kürzer halten. Denn tatsächlich habe ich mit der Geschichte noch Spannendes mit euch vor. Ganz kurz, Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, verlangt von Zeus eine Entscheidung bezüglich der Entführer bzw. des Entführers ihrer Tochter Persephone. Und Zeus schiebt diese Entscheidung ebenfalls ab, und zwar dieses Mal auf die Schicksalsgöttinnen, die Moiren. Und ich muss sagen, das finde ich ein bisschen weniger dramatisch, als dass er die Entscheidung einfach auf irgendeinen random Sterblichen abschiebt. Denn die Moiren sind tatsächlich die einzigen Götter, die noch über Gott, über Zeus stehen. Ich hatte ja vorhin gesagt, er sei der oberste Gott und das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil sogar Zeus als oberster Gott des Olymps muss sich den Moiren beugen. Denn die Moiren bestimmen das Schicksal und gegen das Schicksal kann sich eben auch ein Zeus nicht wehren. Das haben schon ganz andere versucht, zum Beispiel Uranos und Kronos, und das hat alles nicht funktioniert. Genau. Außerdem hatte Zeus vorhin in seiner Antwort kurz angeführt, dass er die Götter in den Krieg führt. Und das ist tatsächlich wahr, denn es gibt tatsächlich einige Kriege, in die Zeus seine Mitstreiter geführt hat. Das war einmal die Titanomachie, also der Kampf, in dem Zeus die Titanen gestürzt hatte, und die Gigantomachie, das war der Krieg gegen die Giganten. Und tatsächlich hat Zeus beide Kriege angeführt. Ob seine Rolle in beiden Kriegen jetzt so entscheidend war, kann ich an der Stelle noch nicht beantworten, werde ich aber vermutlich ganz, ganz bald beantworten. So, machen wir weiter mit Frage Nummer 2. Frage Nummer 2 lautet folgendermaßen. Und zwar weiter zur nächsten Frage. Wie wäre die Welt, wenn sie mit männlichen und weiblichen Kopien von dir befüllt wäre? Darauf antwortet Zeus folgendermaßen. Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Mein erster Gedanke war dann natürlich, dass das eine ziemlich perfekte Welt wäre. Schließlich hätten alle Zeus-Versionen die genau richtigen Eigenschaften. Wir hätten sehr viel Spaß. Aber dann habe ich mir gedacht, würden wir uns vielleicht auch streiten? Nein, ich denke, das wäre überhaupt nicht gut, wenn so viele, so tolle und so mächtige Götter herumspazieren würden. Welcher von ihnen könnte denn die Macht übernehmen? Ich glaube, die Welt ist viel besser, wenn ich weiterhin den Herrscherblitz in der Hand halte und nach den anderen sehe. Ja, zu der Antwort kann ich tatsächlich einfach nicht so viel sagen. Ich habe sie eingestreut, weil ich die Vorstellung davon sehr witzig fand und sehr bezeichnend für Zeus. Denn ich stelle mir Zeus tatsächlich so ein kleines bisschen arrogant vor. Er weiß, dass er der Größte ist und er lässt das auch absolut raushängen. Er hält sich für den intelligentesten Gott, für den hübschesten Gott. Er ist auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen der gemütliche Typ, also so Streit ist ihm irgendwie auch zu anstrengend und die Antwort war dafür einfach perfekt. Die hatte keinen Inhalt, nehmt es einfach so hin. Viel wichtiger ist, was jetzt kommt, denn Zeus kann über sich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad Auskunft geben, denn wir wissen, wenn Leute über sich selber sprechen, dann ist das meistens sehr wertend, was wir gerade in der letzten Antwort auch wunderbar hören konnten. Viel interessanter ist es dadurch, auch die Meinungen von ein paar anderen Göttern zu hören. Und wer wäre dafür denn besser geeignet als Hera, die Gattin des Zeus, und Athene, die Lieblingstochter des Zeus? Und was die beiden zu ihm zu sagen haben, das hören wir uns jetzt auch an. Ganz ohne Fragestellung haben wir einfach mal so in den Raum die Frage geworfen: Was denkt ihr eigentlich über Zeus? Und Hera antwortet darauf folgendermaßen: Zeus, dieser alte Schwätzer, was er nicht alles schwafelt von Aufgaben und Pflicht und all dem Guten, was er für andere tut. Papperlapapp. Das Einzige, was mein Bruder kann, ist sich den ganzen Tag faul zurücklehnen und mit irgendeiner neuen Göttin oder einer hübschen Sterblichen zu vergnügen, anstatt seinen Verpflichtungen nachzukommen. Und dabei hat er nicht mal wirklich Geschmack, wenigstens Kreativität bei der Auswahl seiner Gestalten. Aber wehe, einer schreit Krieg. Dann ist der alte Herr ganz schnell auf den Beinen, den Blitz in der Hand, die Haare immer noch wirr vom Faulenzen. O Moiren, was habt ihr nur mit mir geplant? Welcher Teufel hat mich besessen, als ich entschieden habe, Zeus zu heiraten? Das war Hera. Ich finde, das klang einfach sehr mitleiderregend. Wir haben auf jeden Fall viel gehört und aus dieser Antwort möchte ich auch noch mal ganz kurz auf zwei Dinge eingehen. Das erste war, Hera hatte erwähnt, dass Zeus bei der Auswahl seiner Gestalten Kreativität hatte. Und das habe ich ja gerade schon ganz am Anfang kurz angeschnitten, dass Zeus die Gestalt wandeln kann und das auch häufig tut. Das hat er nicht nur bei der Alkmene getan, als er Gatte aufgetreten ist, sondern tatsächlich auch so bei ungefähr 50% aller anderen Männer und Weiber, die er verführt hat im Laufe der Jahre. Und das waren einige. Ganz bekannt ist da zum Beispiel noch Europa. Der ist er ja als Stier erschienen. Oder eben Hera selbst. In einer Geschichte erscheint er ihr nämlich als Kuckuck. Und auf diese Geschichte möchte ich jetzt auch noch hinaus, denn die ist meiner Meinung nach sehr wichtig an der Stelle, denn sie enthält das Verbrechen. Oh. Okay. Richtig, wir wollen reden über die Geschichte der Hochzeit von Hera und Zeus, beziehungsweise über die Geschichte, wie die beiden zusammengekommen sind. Und da gibt es auf jeden Fall mehrere Geschichten. Eine davon ist die mit dem Kuckuck. Die andere ist, dass die Hochzeit maßgeblich auf Ambitionen von Hera hin passierte. Die soll nämlich Zeus mit einem Liebeszauber verführt haben, den sie von Aphrodite bekommen hat. Zeus und Hera sollen zu der Zeit im Palast des Okeanos, also des Meerestitanen, gelebt haben und dort gemeinsam geheiratet haben. In den einen Erzählungen wird das eher als geheim dargestellt, also so, dass niemand von dieser Hochzeit mitbekommen hat. In anderen Erzählungen passiert es eher nicht geheim, sondern es waren auch wieder alle Götter geladen, so wie in der großen Hochzeit mit dem goldenen Apfel vorhin. Okay, witzigerweise ist auch bei dieser Hochzeit dann ein Apfel aufgetaucht. Äpfel waren nämlich ein Hochzeitsgeschenk auf dieser Hochzeit. Und das waren die Äpfel der Hesperiden. Auch über die werden wir in der späteren Folge auf jeden Fall noch sprechen, wenn wir zu den Aufgaben des Herakles kommen. Die Äpfel der Hesperiden waren nämlich ein Teil seiner Aufgaben. Ich finde das einfach super witzig gerade. Scheinbar ist das so das typische Geschenk auf den Hochzeiten von griechischen Göttern. Also falls ihr irgendwann mal auf die Hochzeit eines griechischen Gottes eingeladen seid, kann ich nur empfehlen, schnappt euch doch einfach einen Apfel und schenkt den. Und dann erzählt einfach irgendwas zu dem Apfel. Zum Beispiel, das ist der Apfel der Weisheit. Und wer in ihn hineinbeißt, der wird klüger als Athene. Oder sowas. Ich finde das einfach super. Äpfel sind einfach der Renner, richtig im Trend bei den griechischen Göttern. Genug von Äpfeln. Ich wollte euch ja eigentlich über den Kuckuck erzählen und das mache ich jetzt auch. Die Geschichte, wie Zeus als Kuckuck die Hera verführen wollte und es getan hat, so mehr oder weniger, die beginnt auf dem Berg Kokyx. Ultra wilder Name. Zeus verwandelte sich jetzt also in einen Kuckuck. Er setzte sich auf den Gipfel des Berges Kokyx und dann ließ er ein Unwetter aufkommen. Daraufhin wanderte Hera ganz alleine auf diesen Berg, auf dem Zeus saß. Und an der Stelle möchte ich bitte nicht, dass ihr mich fragt, warum Hera alleine auf einen Berg wandert, während gerade ein Gewitter aufzieht. Ich kann es euch nämlich nicht sagen. Es entzieht sich völlig meinem Verständnis. Völlig. Aber sie hat es auf jeden Fall getan. Vielleicht findet sie es total cool, bei Gewitter auf irgendwelche Berge zu klettern. Wie auch immer. Sie setzt sich da auf jeden Fall hin und dann kommt Zeus geflogen als Kuckuck. Er lässt sich auf ihrem Schoß nieder und zittert total künstlich und tut so, als ob er total durchgefroren und durchnässt wäre. Was übrigens ziemlich, einfach ziemlich raffiniert ist, aber ziemlich gemein. Denn Zeus nutzt an der Stelle das Mitleid von Hera aus. Die hat nämlich Mitleid mit dem armen Vogel, der da auf ihrem Schoß gelandet ist. Sie lässt ihn unter ihr Gewand, zwischen ihre Beine. Und an der Stelle verwandelt sich Zeus augenblicklich wieder in Zeus, also in seine eigene Gestalt. Er gibt sich zu erkennen, wo er doch gerade so gemütlich zwischen Heras Beinen sitzt und möchte sie vergewaltigen. Hera wehrt sich dagegen, bis zu dem Zeitpunkt, als Zeus der Hochzeit dann zustimmt. Also Hera muss die Situation ungefähr so gesehen haben: Okay, da hockt jetzt ein Gott zwischen meinen Beinen, der will mich hier nehmen. Ja, dann lass den wenigstens heiraten. Ich meine, ist total der coole Dude. Ich meine, er hat sich als Vogel getarnt, er hat sich zwischen meine Beine geschlichen, er möchte mich vergewaltigen. Klingt nach dem perfekten Ehemann. Also ich weiß nicht. Also bei aller Liebe zu Hera, sie ist auf jeden Fall für mich eine der seltsamsten Göttinnen, weil sie macht manchmal einfach so super komische Dinge, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und die Geschichte mit dem Kuckuck zählt dazu. Jedenfalls haben wir hier das Verbrechen. Ihr könnt ja für euch entscheiden, ob ihr findet, das war jetzt eine Vergewaltigung oder nicht. Weil am Ende hat Hera zugestimmt. Aber ich muss sagen, das Ganze, wie das eingeleitet wurde, ist mir einfach schon zu unwillentlich von Heras Seite aus, als dass ich das noch als gelungenen Sex vor der Ehe durchgehen lassen könnte. Nein, einfach nein. Und damit Schluss mit Hera, denn wir wollen ja auch noch eine zweite Göttin zu Zeus befragen. Und das ist die Göttin Athene. Hören wir uns doch mal an, was Athene zu Zeus zu sagen hat. Und da muss man vorne anschieben. Athene weiß natürlich ganz genau, dass sie vielleicht nicht so viel sagen kann zu Zeus, ohne ihren Status als Lieblingstochter beim Göttervater zu verlieren. Also sie weiß, dass sie da eine gewisse Grenze hat und gibt ihre Antwort deshalb vielleicht auch ein bisschen milder, als sie das müsste. Sie sagt nämlich Folgendes. Nun, Zeus ist vielleicht ab und an ein wenig verpeilt, aber sicherlich auf die eher liebenswürdige Art und Weise. Zudem schreckt er auch nicht davor zurück, einen Vorschlag mit eiserner Faust abzuschmettern, der nicht in den Plan passt. Was Kriege angeht, stehe ich ihm bei seinen Vorhaben deshalb gerne als helfende Hand zur Seite und bringe Ideen für die Strategien an. Nicht, dass er das nötig hätte, mein Vater ist da ziemlich schon genial. Was würden wir nur alle ohne ihn tun? Ja, was würden wir alle ohne Zeus tun? Also, wie ich gerade schon gesagt hatte, Athene ist auf jeden Fall die Lieblingsgöttin des Zeus. Die Lieblingsgöttin. Sie ist natürlich die Lieblingstochter des Zeus. An der Stelle möchte ich vielleicht auch ganz kurz erklären, wie Athene geboren wurde. Das ist nämlich das zweite Verbrechen. Ich rede hier von den gegessenen Kindern. Gegessene Kinder. Also, folgendes. Zeus hatte ein kleines Techtelmechtel mit Metis und die wurde daraufhin schwanger mit zwei Kindern. Nach der Schwangerschaft bzw. während der Schwangerschaft kamen Uranos und Gaia daher. Die beiden tauchen auch irgendwie immer wieder auf und sie prophezeien jetzt Zeus als ihrem Enkel, dass aus diesen Kindern eine Tochter werden würde, die Zeus ebenbürtig sei, und ein Sohn, der ihn stürzen würde. Und wie wir aus der Historie schon wissen, was machen Väter mit den Kindern, von denen ihnen prophezeit wird, dass sie gestürzt werden sollen? Richtig, sie essen ihre Kinder. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie die immer wieder ihre Kinder essen können. Wenigstens kriegt Zeus dafür instant die Quittung, denn das Verspeisen seiner eigenen Kinder bereitet ihm ordentlich Kopfschmerzen. Und um diesem Kopfschmerz beizukommen, nimmt er jetzt nicht etwa wie jeder irgendwie normale Mensch oder Gott irgendwie eine Aspirin oder eine Kopfschmerztablette irgendeiner Art. Er legt sich auch nicht hin und ruht sich aus oder lässt sich den Kopf massieren oder geht zu einem Arzt. Nein, auf Götterart wird mit Kopfschmerzen ganz anders gedealt. Zeus lässt jetzt nämlich Hephaistos herrufen. Hephaistos ist auch ein olympischer Gott der Schmiedekunst. Und auf Zeus Befehl hin zerschlägt Hephaistos jetzt seinen Kopf, also Zeus Kopf. Das übersteht er als Göttervater. Ich kann euch nicht erklären, wie das so physisch möglich ist. Jedenfalls entspringt aus seinem geöffneten Schädel jetzt Athene in voller Rüstung, als die glänzende Göttin der Weisheit und klugen Kriegsführung. Sie ist, glaube ich, die einzige Göttin, die von Zeus per Kopfgeburt geboren wurde. Aber da sie eben aus dem Kopf des Zeus kommt, kommt auch diese Assoziierung von wegen, dass sie die Göttin der Weisheit und der Intelligenz sei, weil das sitzt ja im Kopf. Richtig smart. Übrigens, der Bruder, der diesen Sturz herbeiführen sollte, beziehungsweise der prophezeit war, der blieb danach in Metis, beziehungsweise in Zeus, das ist nicht ganz geklärt. Er wurde nie geboren und bleibt unbenannt. Ziemliches Opferkind. Der hat das auf jeden Fall nicht so gut gehabt wie bisher alle anderen Götter, die verspeist wurden. Er ist tatsächlich ein Opfer dieser
Technik, seine Kinder loszuwerden. Das ist einfach so wild. Ich muss darüber hinwegkommen. Ich muss darüber hinwegkommen. Und das machen wir am besten mit einer weiteren Geschichte. Denn, wie Athene gerade eben auch erzählt hat, steht sie Zeus gerne als in Anführungsstrichen helfende Hand zur Seite, wenn es um Kriege geht. Und das ist nicht ganz wahr. Vielleicht ist diese Meinung von mir auch nicht ganz objektiv, weil Athene meine Lieblingsgöttin ist und ich sie unglaublich gerne mag. Aber meiner Ansicht nach hilft Athene Gott nicht nur, sondern sie ist manchmal einfach das entscheidende Zündchen an der Waage, weil sie die einzige ist, die in einem wirklich chaotischen Kampf noch mitdenkt. Und das zeigt sich besonders gut in der Geschichte der Gigantomachie, die wir bisher ja noch nicht so intensiv besprochen hatten. Und das auch weiterhin nicht tun werden. Ihr müsst auf jeden Fall wissen, die Giganten wollten gegen die Götter kämpfen. Und von einem Orakel erfahren die Götter jetzt allerdings, dass sie selbst die Giganten nicht töten können. Das ist natürlich schwierig, weil die wollten die Giganten ja loswerden. Und jetzt kommt die rettende Idee eben von Athene. Sie kommt nämlich auf die Idee, hey, lass uns doch einfach jemanden holen, der kein Gott ist und dann die Giganten besiegen kann. Und sie denkt da ganz konkret an Herakles, also den Sohn des Zeus, und wirbt ihn an als Unterstützer. Und tatsächlich können die Götter auch nur durch Herakles diesen Kampf am Ende gewinnen, denn er kämpft jetzt mit Pfeilen. Diese Pfeilspitzen sind getränkt mit dem Blut der Hydra. Das ist ein weiteres mythologisches Wesen und ihr Blut ist eben giftig. Und mit diesen Pfeilen kann er jetzt die Giganten immer dann erlegen, wenn sie eben gerade ausgenockt sind im Kampf mit den Göttern. Genau, also ich würde sagen, dieser Sieg ist auf jeden Fall auf Athenes Seite zu buchen und nicht auf die von Zeus, denn der hat sich dabei ja offensichtlich nicht so viel gedacht. Aber ich finde es sehr nett von Athene, wie sie das total schonend ausgedrückt hat. Ja. Und damit habe ich jetzt schon wieder geschlagene 37 Minuten gelabert und möchte die Geschichten um Zeus hiermit abschließen. Denn ich denke, das war so das Allerwichtigste, was man zu Zeus wissen muss. Seine Funktion, seine Symbole, die allerwichtigsten Geschichten und die Verbindung zu Hera und seiner Tochter Athene. Behaltet es auf jeden Fall gut im Hinterkopf oder auch im Vorderkopf, denn ihr werdet es noch brauchen. Und dann schließen wir diese Folge ab mit einem kleinen Fun Fact, die Hochzeit des Zeus und der Hera betreffend. Denn es gibt Berichte, nach denen diese Hochzeit 300 Jahre lang gedauert hat. Und man muss wissen, wenn die Griechen in der Mythologie über Hochzeit sprechen, dann meinen sie damit nicht nur die Hochzeitszeremonie, sondern auch die darauf folgende Hochzeitsnacht. Bei 300 Jahren kann man sich jetzt überlegen, wie viel das wohl anteilmäßig gewesen ist, dass die beiden da am Ende Sex hatten. Das ist ein wunderschönes Thema, um diese Folge abzuschließen. Mögen die Götter euch stets milde gestimmt sein und bis zu einer nächsten Folge nächste Woche mit Tatort Olymp.